Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde an den Telefon, ich grüße Sie wieder recht herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde. Am Anfang gebe ich, das wissen die, die öfter dabei sind, schon genau immer wieder so einige technische Hinweise. Das erste, der Inhalt der Bibelstunde, die Hauptgedanken und Aussagen und natürlich der Bibeltext, um den es geht, ist auch der Mittelpunkt des Wochengottesdienstes in meiner Gemeinde, in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Die dortigen Geschwister kommen mittwochs 19 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinschaft in der Sandgasse 31 zusammen. Wer es von Ihnen einmal einrichten kann, ist jederzeit herzlich willkommen, auch dabei zu sein. Es ist sinnvoll und hilfreich für Sie, wenn Sie bei der telefonischen Bibelstunde Ihre eigene Bibel mit dazu nehmen. Man kann dadurch besser dem, was gesagt wird, folgen und oftmals geht ein, wenn man die Bibel vor sich hat und mitliest, noch das eine oder andere auf, was man vorher gar nicht so gesehen hat. Es ist immer eine hilfreiche Sache, auch wenn man in eine Bibelstunde in der Gemeinde geht oder in einen normalen Gottesdienst, seine Bibel mit dabei zu haben. Ein zweites, wir singen gemeinsam. Das ist ja im Augenblick wegen den Auflagen über Corona in den Gemeinden kaum möglich. Aber wenn Sie zu Hause sind, am Telefon, dann dürfen Sie natürlich singen. Wir singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch, das in den einheimischen landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen das übliche Liederbuch ist, und aus dem geistlichen Liederschatz, das als das meist benutzte Liederbuch in den Brüdergemeinden üblich ist. Ich sage vor den Liedern jeweils die Nummer an. Nun, nach dieser kleinen Hinführung wollen wir mit unserem Bibelwort und mit unserer Bibelstunde beginnen. Wir beginnen sie im Namen unseres dreieinigen Gottes. Alle Christen kommen in diesem Namen zusammen, in dem Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen als erstes gemeinsam ein sehr bekanntes Glaubenslied singen, und zwar das Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«. Es findet sich im geistlichen Liederschatz an der Nummer 578 und im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 422. Dieser Blick auf den wunderbaren himmlischen Herrn, der war es, der den Gotteskindern zu allen Zeiten Kraft gab, Schweres, Belastendes zu ertragen und mit großer Freude in die Zukunft zu schauen und auch den Weg in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche jedem von Ihnen dieses ständige Vertrauen auf den Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du deinen Kindern zu jeder Zeit nahe warst. Und wenn wir uns gerade in diesen Bibelstunden mit der Apostelgeschichte beschäftigen, da sehen wir, wie es in den Anfangszeiten war. Wie du den ersten Christen in der Zeit der Verfolgung und der Bedrängnis damals große Kraft gegeben hast. Dein Wort sagt uns aber, dass du dasselbe bist, einst in großer Vergangenheit und auch heute. Deine Nähe, deine Hilfe ist jeden Tag da und jeden Tag neu. Du kennst jeden von uns und du weißt, wer von uns deiner Tröstung, deiner Stärkung, deiner Hilfe jetzt ganz besonders bedarf. Bitte, sprich uns durch dein Wort an. Stärke unseren inneren Menschen durch dein Wort und segne uns jetzt in dieser Bibelstunde. Amen. Wir wollen jetzt ein zweites Lied singen, ebenfalls ein sehr bekanntes Lied. Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 482 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 1300. Es ist das Lied »So nimm denn meine Hände«. Wir haben in den Bibelstunden den Weg des Apostels Paulus von Jerusalem bis zur Insel Malta bis jetzt verfolgt. Es war ein schwerer Weg. Er führte durch Hass von den eigenen Landsleuten, die ihn beinahe gelyncht hätten in Jerusalem, in eine zweijährige Inhaftierung in Caesarea unter der Herrschaft eines korrupten Beamten namens Felix, der ihn vielleicht hätte freigeben können, aber der auf Schmiergelder aus war, wie es immer wieder solche korrupten Politiker gab. Dann endlich kommt ein anderer Beamter. Paulus hat sich aber, um sein Leben retten zu können und nicht seinen Mördern in die Hände zu fallen, auf seine römische Staatsbürgerschaft berufen und auf den Kaiser als die oberste juristische Autorität der damaligen Zeit. Dieser neue Beamte hätte ihn wahrscheinlich freigegeben, weil ihm sehr schnell klar war, auch durch die Beratung eines jüdischen Königs, dass Paulus ein unschuldiger Mann ist. Aber nein, er musste nun per Schiff nach Rom geschickt werden. Und eine Schiffsfahrt vor 2000 Jahren, das war eine gefährliche Geschichte. Wir haben das dann gesehen, wie diese Fahrt gegangen ist. Sie führte bis dahin, dass das Schiff, mit dem sie unterwegs waren, schiffbrüchig wurde. Es wurden zwar alle Passagiere gerettet, auch der Apostel Paulus, aber es war doch eine ungeheure Strapaze. Hinter Paulus lag nun schon eine zweieinhalbjährige Zeit schlimmster Inhaftierung und schwerer Zeiten. Aber in Gottes Plan war das alles drin. Gott wollte, dass Paulus in Rom, in der Hauptstadt, Bote Gottes sein sollte. Er sollte bis zum Kaiserhof kommen. Während der Überfahrt, die so gefährlich war, wo das Schiff schiffbrüchig wurde, ist ihm dieses Ziel sogar noch einmal von einem göttlichen Engel erklärt worden und bestätigt worden. Nachdem Paulus dann mit seinen Gefährten und mit den Mitgefangenen und mit den Passagieren, über 270 insgesamt, in Malta sich hat retten können, haben sie jetzt etwa drei Monate auf der Insel Malta den Winter überstehen müssen, bis es weitergehen konnte. Und an der Stelle wollen wir jetzt wieder einsetzen. Ich lese den Text wieder, wie ich es jedes Mal am Anfang gemacht habe, nach einer etwas moderneren Übersetzung. Aber in der Auslegung gehen wir dann an der Luther-Übersetzung entlang. Er findet sich in Apostelgeschichte 28 von Vers 9 bis Vers 16. Paulus hatte durch die Kraft Gottes den Vater des Gouverneurs der Insel Malta, eines gewissen Publius, von einer lebensgefährlichen Krankheit, von der Ruhr befreien können. Das sprach sich auf der Insel herum und jetzt kamen viele Menschen mit ihren Problemen zu ihm. Vers 9 in der Apostelgeschichte 28 setze ich jetzt ein. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Die Folge war, dass wir, Paulus, seine Gefährten, Lukas war ja mit und ein Bruder von Thessalonich, der ihn begleitete, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was wir für die Weiterreise brauchten. Nach 3 Monaten setzten wir unsere Reise fort, und zwar mit einem Schiff aus Alexandria, dessen Galionsfiguren die Dioskuren waren und das dem Winter über im Hafen der Insel gelegen hatte. Wir liefen Syrakus an, wo wir einen dreitägigen Aufenthalt hatten. Dann lichteten wir erneut die Anker und fuhren nach Rhegion. Einen Tag, nachdem wir dort angelegt hatten, kam Südwind auf, so dass wir dann nur noch 2 Tage benötigten, um Puteoli zu erreichen. Hier trafen wir Christen, die uns zu sich einluden und bei denen wir eine Woche blieben. Und dann kamen wir nach Rom. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bei Tabernae zum Teil sogar im Fort Apiti entgegen. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste neuen Mut. In Rom angekommen, erhielt er die Erlaubnis, in eine eigene Wohnung zu ziehen, allerdings unter ständiger Bewachung durch einen Soldaten. Bei jedem dieser biblischen Abschnitte in den Bibelstunden habe ich mir immer durch den Kopf gehen lassen, was ist denn hier so eine wichtige Hauptaussage? Und in dem Abschnitt, den wir heute vor uns haben, kam mir dieser eine Satz in den Kopf. Gott ebnet den Weg zum Ziel. Das Ziel, das Paulus hatte, war Rom. Paulus hatte schon lange dieses Ziel gehabt, aber es war ihm nicht möglich, nach Rom zu kommen. Jetzt aber war die göttliche Stunde da, die Gott vorbestimmt hat, dass er nach Rom sollte, und jetzt ebnet Gott ihm den Weg. Es war durch schwere Zeiten gegangen, der Schiffbruch ist uns ja allen bewusst, aber wenn Gott jemanden an einem bestimmten Platz haben möchte, dann schickt er ihn auf den Platz. Es ist wichtig, sich der Führung Gottes zu unterstellen. Ich habe viele Jahre in der Jugendarbeit Dienst getan. Wir hatten dann immer wieder Jugendfreizeiten. Und gerade junge Leute, die haben ja dann auch immer so eine Sehnsucht nach einem Menschen, mit dem sie einmal gemeinsam durchs Leben gehen sollten. Und es war dann oftmals auf Freizeiten zu beobachten, dass Jungs so ganz bewusst ihren Blick nach den Mädchen taten, und Mädchen waren da auch nicht viel anders. Aber es gab da auch manchen Fehler. Und zum Schluss hat es hier und da Tränen gegeben, als der eine oder andere sich etwas erhofft hat, was dann nicht so sein durfte. Wir hatten einmal eine Schwester bei uns, die speziell zu den jungen Mädchen gesprochen hat. Und sie sagte den Mädchen, als Mädchen solltet ihr zurückhaltend sein. Das gibt euch viel mehr Würde. Und wenn Gott für euch jemanden bestimmt hat, dann braucht er den nicht nachzulaufen, sondern ihr dürft das eine wissen, wenn er bestimmt ist, da kann Gott dafür sorgen, dass er am Sonntagnachmittag sogar bei euren Eltern auf der Couch zum Kaffeetrinken eingeladen ist. Es war so ein Satz, der sich mir eingeprägt hat, der für die jungen Mädchen damals und auch für andere damals recht hilfreich war. Aber insgesamt gesehen kann man und darf man sagen, Gott kommt immer ans Ziel. Und auf dem Weg zu diesem Ziel, dann ebnet er auch die Wege, die vielleicht etwas schwieriger wären. Auf den Höhen, durch die wir Menschen zu gehen haben im Leben, da hilft er seinen Kindern, dass sie nicht übermütig werden. Und wenn es durch harte und schwere Strecken geht, da merkt man, dass er der gute Hirte bei uns ist. Und so wie der gute Hirte in dem Gleichnis, was Jesus einmal erzählt, ein Schaf sogar auf die Schulter nimmt, so trägt er uns, er ist bei uns, er ebnet den Weg, er hilft auf dem Weg, er lässt uns in keiner Stunde allein. Und Gottes Einteilung für unseren Weg, die ist hervorragend. Es war die richtige Zeit, zu der Paulus dann nach Rom kommen sollte. Wir können das auch in anderen biblischen Berichten beobachten, wie genau Gott alles regelt, auch von Termin, von Ort und von Zeit her. Da war der Diakon Philippus, wir hörten in der Apostelgeschichte schon von ihm. Durch ihn gab es eine Erweckung, er war Prediger in Samarien. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt hat Gott ihn innerlich dahin gebracht, dass er jetzt aus Samarien weggehen sollte. Und er ging auf eine bestimmte Straße, die nach Gaza führen sollte, dem Gaza, von dem wir auch heute immer wieder mal hören, wo es bis heute immer wieder eine unruhige Sache durch die Palästinenser ist. Auf jeden Fall, er war auf der Straße nach Gaza und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle an, wo ein äthiopischer Staatsbeamter unterwegs ist. Ein Mann, der nach Jerusalem gezogen war, um anzubeten. Aber als er dort war, bemerkte er, dass er den Tempel nicht einmal betreten durfte. Einmal, weil er ein Ausländer war, zweitens, weil es ein Eunuche war. Und er zog wieder zurück in seine Heimat. Aber Gott sah sein suchendes Herz. Und dann hat Gott den Weg des Philippus so geregelt, dass die beiden just zusammenkamen. Philippus, diesem Kämmerer aus Äthiopien, die frohe Botschaft sagen konnte, und dieser Kämmerer das Evangelium annehmen konnte. Durch diese Zeiteinteilung Gottes ist der erste hohe Staatsbeamte Christ geworden. Es ist ja so, dass die Reichen und Weisen oft nicht so schnell zum Glauben finden, aber einige doch. Der erste bedeutende Staatsbeamte, ein Ausländer, ein Schwarzafrikaner, ist durch die Führung Gottes, die er seinen Knecht Philippus führte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, um das Evangelium zu finden. Oder ich denke an eine Stelle in der Apostelgeschichte, die sehr schwer war, wo aber auch Gott da war und einem Diakon, den Stephanus, seinen letzten Weg ebnete. Stephanus hat den Israeliten die frohe Botschaft gesagt und ihre Führer wurden so aufgebracht, dass sie ihn am liebsten zerrissen hätten. Ich lese mal aus Apostelgeschichte von Kapitel 7 von 54 an. Da sie solches, das Evangelium, hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie bissen die Zähne zusammen über ihn. Wie er aber voll Heiligen Geistes war, sah er auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie, die jüdischen Feinde damals, sie schrien aber laut, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Ja, es war eine schwere Stunde für den Stephanus. Aber dort, wo er die Nähe Gottes besonders brauchte, für seinen letzten Weg, da ebnete Gott ihm den Weg, da machte er es ihm leicht, dass er, umgeben von hasserfüllten Feinden, plötzlich einen Blick in den Himmel tun konnte und er sah seinen Heiland, für den er hier zu leiden hatte. Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist auch bei uns, wenn es über raue Wege geht, wenn es über einsame Wege geht und auch wenn es durch schöne Wege geht. Er ist bei uns, wenn er uns einen Auftrag gibt und wird alles so lenken, dass wir den Auftrag recht erfüllen können. Der Evangelist Anton Schulte hatte einmal ein Lied geschrieben. Es wird heute kaum noch gesungen, aber ich möchte seinen Titel einmal erwähnen. Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ich brauche nur zu folgen. Welch zeugnishafte, schöne Aussage. Gott kennt unseren Weg und Gott ebnet unseren Weg. Es war dem Apostel Paulus auch schon vor seiner Haft klar, dass er irgendwie einen Auftrag in Rom hatte. Es zog ihn förmlich in diese Hauptstadt. Er hat einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Im ersten Kapitel von Vers 9 an schreibt er dort den römischen Christen, welch Sehnsucht er hatte und was er alles unternommen hatte, um einmal nach Rom zu kommen. Ich lese einmal Römer von Vers 9 bis 15 im ersten Kapitel. Denn Gott ist mein Zeuge, schreibt Paulus, welchen ich diene in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wolle, dass ich zu euch käme, durch Gottes Willen. Denn mich verlangt euch zu sehen, auf dass ich euch mitteile, etwas von geistlicher Gabe euch zu stärken. Das ist, dass ich samst euch getröstet würde, durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander haben. Ich will euch aber nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen, bin aber verhindert bisher, dass ich auch unter euch Frucht schaffe, gleich wie unter den anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner, also ich habe eine Schuldigkeit der Griechen und der Ungriechen, der anderen Völkerschaften, der Weisen und der Unweisen. Ich bin den allen etwas schuldig, sagt er. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch zu euch in Rom zu kommen und das Evangelium zu predigen. Warum hat's denn Paulus wohl dorthin gezogen? Der Apostel Paulus hatte eine Sehnsucht, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Jesus hatte prophetisch gesagt, dass er dann wiederkommen wird, wenn der ganzen Welt das Evangelium zu einem Zeugnis gesagt wird. Und dann lag es natürlich dem Paulus auch am Herzen, einmal in die Hauptstadt zu kommen. Und er hatte noch einen viel weiteren Blick, auch das geht aus dem Römerbrief hervor. Er wollte auch über Rom hinaus, er wollte bis nach Spanien mit dem Evangelium kommen. Und da läge ihm natürlich dran, wenn die römischen Christen im Gebet hinter ihm stehen, sozusagen als seine helfende und sendende Gemeinde. Wie die Gemeinde in Rom entstanden ist, können wir nicht genau sagen. Erste Wurzeln liegen möglicherweise schon im ersten Pfingstfest. Als nämlich Gott dieses Wunder tat und die Apostel reden konnten in einer Weise, dass jeder sie in ihrer Sprache verstand, werden unter den Zuhörern auch Römer genannt. Ich lese einmal in Ausschnitten aus Apostelgeschichte 2 von Vers 6 an. Da nun diese Stimmen geschah, dieses Reden, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner Sprache redeten. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind? Meder und Pader und Meder, und dann werden alle möglichen Völker genannt. Und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen. Möglicherweise waren da Menschen aus Rom in Jerusalem, die jetzt in ihrer Sprache das Evangelium hörten, es annahmen und als erste Christen das Evangelium nach Rom brachten. Aber wir wissen aus der ersten Zeit der Gemeinde da auch noch ein Stückchen mehr. Die Christen waren allesamt missionarisch. Man war damals auch relativ viel unterwegs. Und in Korinth gab es Christen, in Ephesus gab es Christen, an vielen Plätzen. Und möglicherweise haben etliche dieser Christen das Evangelium dann auch nach Rom gebracht. Paulus sah sich innerlich mit allen Kindern Gottes verbunden. Im Korintherbrief, da hat er einmal erklärt, mit der Gemeinde ist es wie mit einem Leib. Jesus ist das Haupt und wir sind alle Glieder. Und jedes Glied tut den anderen Gliedern die notwendigen Dienste. Und so hat er den Römern schon geschrieben, ich bete für euch alle. Obwohl er die römischen Christen noch nie gesehen hat, so lag ihm doch am Herzen, dass sich dort in der Hauptstadt die Gemeinde gut entwickelt, und ohne sie persönlich gekannt zu haben, hat er für sie gebetet. Das kann uns auch ein Vorbild sein. Vielleicht hast du gehört, in dem und dem Ort treffen sich jetzt auch Christen. Es ist gerade erst so ein Anfang und sie brauchen Durchhaltekraft. Sie brauchen das gute Wort Gottes. Betest du dann auch für sie? Paulus hatte Sehnsucht, sie zu sehen. Auch das ist so ein Zeichen geistlichen Lebens. Zeichen geistlichen Lebens ist, dass man Brüder und Schwestern lieb hat. Und Liebe zeigt sich auch dazu, dass man Sehnsucht nach ihnen hat und sie gerne treffen will. Mir ist das immer wieder groß geworden, wenn ich bei Glaubenstagen oder so Geschwister wieder treffe, die ich früher einmal getroffen habe. Wisst ihr, ich habe so eine kleine Schwäche. Ich merke mir Namen sehr schlecht. Aber Gesichter, die erkenne ich eigentlich immer gut. Jetzt im Augenblick, wo sie alle mit Masken rumlaufen, ist das ein bisschen schwierig. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich Kinder Gottes wiedersehe. Paulus hatte Sehnsucht zu den Christen in Rom. Manche hat mich gefragt, warum hast du denn so eine enge Verbindung zu den Russlanddeutschen? Ich weiß noch, wie dieses Interesse entstanden ist. Ich war damals noch in der DDR. Ein Bruder von uns hatte eine Einladung nach Sibirien. Und als er zurückkam, berichtete er von den Gemeinden in Sibirien. Er erzählte, wie sie, obwohl es dort doch ein Druck vom Staat kam, wie sie zusammenkamen, um das Wort Gottes zu hören. Und das ging mir so durchs Herz damals, zu hören, dass dort Gläubige sind, in diesem großen Russland, wo wir immer dachten, das sind nur Kommunisten. Und ich dachte manchmal, ach, wenn ich doch da auch mal hin könnte. So gute Dinge hat er mir von dort erzählt. Ein Bruder hatte immer wieder versucht, damals in der DDR, wo ich war, unter Russen Mission zu treiben. Er hatte zeitweise ein Verbot, den Bezirk Dresden zu besuchen, weil er dort immer wieder russische Soldaten mit russischsprachigen Bibeln versorgt hatte. Ich hatte einmal ein Erlebnis. Ich war unterwegs zu einem Dienst und an der Straße steht ein LKW von russischem Militär. Der Offizier winkt mich, ich kam mit dem Trabant, den ich damals gefahren bin, vorbei, und er gab mir zu verstehen, in sehr gebrochenem Deutsch, konnte ein paar Worte, dass bei ihnen das Benzin alle ist, und er bat mich, ob ich ihn nicht zur Kommandantur fahren könnte. Nun, ich habe das dann gemacht, aber ich sagte mir, irgendwie muss ich ihm doch ein Zeugnis von Jesus geben. Ist doch ein Russe, vielleicht hat er noch nie was vom Evangelium gehört. Und dann saßen wir so im Auto und er fragte mich, was ich denn tue, was ich vom Beruf sei. Und da war ein guter Einstieg. Und ich sagte, ich bin evangelischer Prediger. Aber das verstand er nicht. Die Worte waren ihm zu fremd. Und dann sagte ich, ich bin Pastor. Aber Pastor verstand er auch nicht. Und dann fiel mir ein Wort ein, Pope. Und sagte, oh Pope, das verstand er, Pope, Halleluja Pope. Und dann guckt er mich an und dann fasst er so an sein Gesicht, so wo der Bart ist. Und dann wollte er mich fragen, wo ist denn mein langer Bart? Die Popen haben doch alle Bärte. Und dann habe ich ihm deutlich machen wollen, dass ich kein Katholik und kein Orthodoxer bin. Und dann sagte ich eben, ich bin evangelisch. Aber das verstand er auch nicht. Und dann fiel mir ein, in Russland gibt es doch viele Baptisten. Und dann sagte ich, Baptist, obwohl ich ja nur eigentlich kein Baptist bin. Und dann sagte ich, Baptist, esse nicht, trinke nicht, rauche nicht. Er hatte schon davon gehört. Ich habe dann glücklicherweise so ein kleines Traktat, was teilweise mit Bildern und eigentlich in russischen Worten waren, was ich in der Hand gedrückt habe. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber ich hatte so ein großes Interesse, auch gerade den Leuten aus Russland das Evangelium zu sagen. Und als ich dann in Bad Bergzabern Prediger war, hatten wir dort so ein Durchgangslager. Und ich war Gott dankbar, dass wir dort Fuß gefasst haben, dass ich dort predigen konnte auf dem Hof und später hatten wir eine Bibelstunde und so hat sich dann eine immer engere Verbindung getroffen. Kinder Gottes lieben alle Kinder Gottes. Die Einheimischen, die, mit denen man schon immer zusammen war, aber auch die in anderen Ländern. Auch die in Afrika sind. Ich denke an eine Schwester, die aus Kenia gekommen ist. Das war ich dankbar, dass sie sich zu unserer Gemeinde gehalten hat. Für Kinder Gottes spielen die nationalen Unterschiede nicht mehr das große Problem. Kinder Gottes zieht es zueinander und sie wollen sich gegenseitig stärken im Glauben. Nun geht es ja in diesem Wort rum, wie der Herr den Paulus hier gestärkt hat auf der Reise nach Rom. Vers 9 und 10 habe ich schon das letzte Mal ein bisschen angesprochen. Paulus hat ein paar Tage im Hause des Gouverneurs gewohnt, hat dessen Vater von der schrecklichen Ruhe, an der er hätte sterben können, geheilt. Und dann hat Gott ihm die Vollmacht gegeben, auf dieser Insel Malta viele Kranke zu heilen. Und die Menschen, die ja damals wenig medizinische Möglichkeit hatten, waren so dankbar, dass sie Paulus versorgten. Es waren Menschen, aber sie brachten ihn zu essen, zu trinken. Wahrscheinlich haben sie ihm auch Geld gegeben. Er und seine Freunde waren in den 3 Monaten, die sie auf der Insel Malta waren, versorgt. Wir sehen in diesem Wort, dass er später dann in Rom sich eine Wohnung nehmen konnte. Möglicherweise war da auch Geld schon dabei, was er dann mitnehmen konnte, wovon er sich dann so eine Wohnung dort hat mieten können. Gott hat diese Leute von Malta benutzt, damit Paulus seinen guten Dienst hier weiter tun konnte. Und dann sehen wir, wie die Fahrt weiterging. Vers 11, nach 3 Monaten aber fuhren wir aus in einem Schiff von Alexandrien, welches bei der Insel überwintert hatte und hatte ein Panier der Zwillinge. Was war damit gemeint? Erstens mal ein Schiff von Alexandrien. Das Schiff, mit dem sie Schiffbruch erlitten hatten, kam ja auch von Alexandrien. Es war wahrscheinlich wieder so ein großes Schiff, das Getreide aus Ägypten nach Rom brachte. Und dieses Schiff hatte nun solche Figuren, wie sie oft am Schiff sind. Diese Figuren sind eigentlich Götzenbilder gewesen. An ein Schiff, Galionsfiguren nennt man das, Götzenbilder. Sie waren in der damaligen Zeit unter der Bezeichnung die Zwillinge bekannt. Die Zwillinge hatten die Namen Castor und Pollux. Sie galten als die Schutzgötter der Seeleute. In unserer Region, da haben sie auch solchen Aberglauben vom Klabautermann und von Ähnlichen gehabt. Jetzt könnte man sich fragen, darf man denn als ein Christ im Schiff mitfahren, wo die Götzen schon als Verzierung am Schiff sind? Liebe Geschwister, wir sollten uns keine Götzen ins Haus holen, auf keinen Fall. Manchmal kriegt man sowas geschenkt, so eine kleine Buddha-Statue oder so etwas. Man muss sich dann entscheiden, ob man die sein Schenken eventuell kränken würde, wenn man sie vernichtet. Aber solltet ihr so etwas im Haus haben, ich kann euch nur empfehlen, räumt es weg. An manchen Häusern finden wir andere Schutzzeichen, zum Beispiel Hufeisen. Geschwister, das ist nicht eine so einfache Sache mit diesen Hufeisen. Im Mittelalter hat man sich den Teufel mit einem Pferdefuß vorgestellt. Und das Hufeisen über der Tür wollte so viel sagen wie, hier hat der Teufel sowieso seinen Fuß drin. Hier hat er sein Hufeisen verloren. Ich stelle mich unter den Schutz dieses Teufels. Was sind Götzen? Sie tragen konkrete Namen. Allah ist ein Wüstengott, ist ein Götze. Buddha, das ist ein Mensch gewesen, den die Asiaten wie einen Gott verehren. Und dann gibt es so viele ähnliche Götzen. Als Christen sollte man sie sich vom Hals halten. Allerdings kann man ja nichts dagegen machen, wenn ich einen Arbeitskollegen habe, der mir auf Arbeit gegenüber sitzt und vielleicht ein Amulett umhat. Das sind ja auch Götzen. Wir können nicht alle Götzen beseitigen. Wir brauchen auch nicht panische Angst zu haben, dass diese Götzen auf uns einen negativen Einfluss ausüben könnten. Der Apostel Paulus äußert sich im Korintherbrief und sagt im Blick auf die Götzen, sie sind nichts. Wozu die Heiden beten, das sind nichts. Allerdings, hinter diesen Nichtsen versteckt sich der Teufel. Deswegen, wir sollten die Finger davon lassen. In Gottes Geboten steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Als Christ verlasse ich mich nicht auf ein Hufeisen. Als Christ verlasse ich mich nicht auf ein Amulett oder auf so etwas, sondern ich verlasse mich einzig und allein auf Gott. Aber die Heiden um uns herum machen das nicht. Wir werden die Welt nicht verändern können. Wir können ihm bezeugen, was wir glauben, aber mehr auch nicht. Angst zu haben vor einem solchen Götzen, das brauchst du nicht. Aber die Nähe eines solchen Götzens zu suchen oder gar so einen Buddha so als Verzierung bei dir im Korridor abzustellen oder irgendwelche götzendienerische Musik oder götzendienerische Bilder haben, da lass die Finger davon. Nun gibt es auch moderne Götzen, das heißt auch Nichts, die uns aber auch irgendwie gefangen nehmen können und in die Hände des Teufels führen können. Hin und wieder wurde sogar der Fußball als ein Gott bezeichnet. Manche fanatischen Fußballanhänger verehren den Fußball, diesen Sport, wie einen Gott. Schwester, wenn der Sport zum Götzen wird, dann sollte man ihn lassen. Sport ist nichts an sich Schlechtes, aber ich muss immer darauf achten, dass ich nicht abhängig werde davon. In der Zeit, wo ich gläubig geworden bin, da haben fast alle Christen großen Abstand gehalten vom Fernsehen. Und auch wir hatten lange Zeit kein Fernsehen. Dann gab es wieder Zeiten, dann kriegt man mal ein Geschenk, dann hatten wir ihn und dann haben wir ihn wieder abgeschafft. Fernsehen und ähnliche Medien können wie ein Götze sein und die können einen sogar so ein Stückchen fesseln, so wie auch die Götzendiener fesseln können. Es zog euch mit unaussprechlicher Kraft, schreibt Paulus einmal, zu den stummen Götzen. Eine gewisse Macht steckt schon dahinter. Als ich in Tangermünde Prediger war, da hatten wir von jemandem ein Fernsehgeschenk gekriegt. Und man interessierte sich ja besonders für die Informationen aus dem Westen. Wir waren ja in der DDR. Und ich hatte dann den Fernsehen bei uns in der Stube aufgestellt, aber es waren überall die Störsender und man hatte ein schlechtes Bild. Und dann hatten die Menschen alle so kleine Tricks, um das Bild zu verbessern. Sie haben zum Beispiel an die Antennenkabel Staniolpapier gemacht, um ein besseres Bild zu kriegen. Auf jeden Fall einmal, wir hatten auch den Fernseher da in so einem Schrank, ziemlich weit unten. Und ich bin dahin und habe dann von hinten versucht, Staniolpapier reinzumachen. Und dann kommt ein Bruder Ringlepp, der wollte mich besuchen. Und er sieht mich, wie ich da auf den Knien rutsche, um den Fernsehen zu installieren. Und dann sagt er, oh, unser Prediger kniet vor seinem Götzen. Das war mir durch und durch gegangen. Und ich habe mich oft fragen müssen, werden Medien vielleicht für dich zum Götzen? Wir haben eine gewisse Freiheit. Wir sind nicht knechtisch von Gott unterjocht. Aber wir sollten immer darauf achten, dass uns keine weltliche Sache zum Gott wird. Nun, es wird in diesem Wort weiter geschildert, wie es dann ging mit dieser Schifffahrt. Sie waren unterwegs und im Vers 14 heißt es, da fanden wir Brüder, sie kamen bis, ich habe das nicht zu Ende gelesen gehabt, Vers 12 und 13. Und da wir gen Syrakus kamen, einer Stadt auf Sizilien, blieben wir 3 Tage da. Und da wir umschifften, sie mussten um diese Insel, kamen wir gen Region. Und nach einem Tag, da Da der Südwind sich erhob, kamen wir des anderen Tages bis Puteljon. Und Vers 14 heißt es, dort in diesem Ort Puteljon, da fanden wir Brüder. Und wir wurden von ihnen gebeten, dass wir 7 Tage da blieben. Und also kamen wir gen Rom. Es wird also gesagt, auf dieser Fahrt nach Rom haben sie dann eine Unterbrechung gemacht. Möglicherweise ging es sogar zu Fuß von diesem Puteljon weiter. Aber sie konnten eine ganze Woche in diesem Ort bleiben. Auch dort gab es schon eine Gemeinde. Eventuell hatte Paulus gar nicht gewusst, dass es dort Christen gibt. Ich sagte schon, Christen haben damals oftmals Zeugnis gesagt in den Regionen, wo sie hinkamen. Und dann konnte es passieren, dass man in einen Ort kam, wo es Brüder gibt. Ich habe am Anfang erwähnt, dass Paulus Sehnsucht hatte, die Brüder in Rom kennenzulernen. Aber wenn du ein Christ bist, hast du eigentlich immer wieder Sehnsucht nach brüderlicher Gemeinschaft. Wenn du im Urlaub bist als Gläubiger, dann solltest du dir immer wieder das auch vornehmen, zu gucken, gibt's in diesem Ort eine Gemeinde? Man kann dann neben der körperlichen Erholung im Urlaub auch noch eine geistliche Erholung finden, wenn man Gemeinschaft mit Geschwistern findet. Die ersten Christen hielten fest an der Gemeinschaft. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft, in der Apostellehre, im Brotbrechen und im Gebet. Zieht es dich zu den Geschwistern hin? Es gibt manchmal Zeiten im Krankenhaus oder sonst wo, wo du ganz allein deinen Weg gehst. Aber ich hab's, wenn ich manchmal zur Kur musste, wegen meinem Asthma, immer wieder so getan, mich umgeschaut, wo finde ich in der Nähe Gläubige. Und ich habe davon so stark profitiert. Ich weiß noch von einer Kur, die ich im Schwarzwald hatte, und ich habe weit und breit keine Gläubigen gefunden. Und dann kriegte ich die Information, dass es in Villingen eine Gemeinde gibt. Und dann bin ich sonntags nachmittags, ja, fast eine Stunde gefahren von dem Ort, um nach Villingen zu kommen. Und wie war ich innerlich gestärkt, dort Brüder in einer Versammlung zu finden. Aus meinem Heimatort Weißenfels stammt ein Dichter. Er hat ein Lied geschrieben, in dem hieß es, das Lied heißt, wenn ich ihn nur habe. Und in einer Zeile heißt es dort, längst vermisste Brüder find ich nun in seinen Jüngern wieder. Vermisst du Brüder? Ich kann dir einen Ratschlag geben. Wenn du auf Arbeit bist oder wenn du im Krankenhaus bist oder irgendwo anders, falte vorm Essen sichtbar die Hände. Und du wirst sehr schnell erleben, wenn es dort Kinder Gottes gibt, dass sich welche zu dir halten werden. Das sind Stärkungen auf dem Weg des Glaubens, die Gott dir gibt. Paulus ist gestärkt worden, sein Weg ist geebnet worden, indem ihn Menschen Gutes getan haben und ihn ausgerüstet haben in Malta. Er ist gestärkt worden durch Brüder, die er unterwegs getroffen hat. 7 Tage war er dort. Und dann ging der Weg weiter, bis er in die Vororte von Rom kam. Vers 15, und von dort, da die Brüder von uns hörten, gingen sie aus uns entgegen bis Abifor und Tetabern. Das eine liegt etwa 69 Kilometer von dem Zentrum Roms entfernt, das andere 53 Kilometer. Die Gläubigen in Rom haben erfahren, jetzt ist Paulus wirklich unterwegs. Und sie haben wahrscheinlich auch von seiner misslichen Situation als Gefangener erfahren. Und so kamen sie ihm entgegen. Das ist eine gute Sache, wenn wir als Christen auf andere auch zugehen können. Wie muss das Paulus erquickt haben? Noch nicht mal in der Stadt drin, und schon welche getroffen, die auf denselben Weg sind wie er. Interessierst du dich für die, die auch auf diesem Weg sind? Zinzendorf hat einmal den Satz gesagt, ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum. Aber Christentum, so hat es unser Herr Jesus auch gesagt, zeigt sich daran, dass wir Liebe untereinander haben. Und Liebe zeigt sich daran, dass es mich zu den anderen hinzieht, wie es Paulus zu den Gläubigen zog, und dass ich ihnen Gutes tun will, denn es sind doch meine Brüder. Manchmal kann ein Dienst an den anderen auch schwer sein, aber auch wenn er manchmal schwer ist, so ist es doch ein Dienst, den man gern tun darf. Ich hörte einmal von einem kleinen Mädchen, das mit seinem noch viel jüngeren Bruder unterwegs war. Sie liefen lange einen langen Weg an einen Bach entlang und der Kleine wollte immer weiter. Nun waren sie mehrere Kilometer schon vom Ort weg und mit einmal blieb der kleine Vierjährige stehen, fing an zu weinen und sah, meine Beine tun weh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und die Schwester sagt, wir müssen nach Hause. Und er sagt, ich kann nicht mehr. Und dann sagte die Schwester zu ihm, dann muss ich dich tragen. Und dann nahm die 8-jährige Schwester ihren 4-jährigen Bruder auf den Buckel und schleppte ihn den weiten Weg nach Hause. Und dann kam sein Ortseingang und sie quälte sich wirklich mit ihm ab. Und da kommt eine ältere Frau ihr entgegen und dann sagt sie zu dem Mädchen, ach Kleine, du hast ja eine schwere Last. Und dann guckt das Mädchen die alte Frau an und sagt zu ihr, das ist keine Last, das ist mein Bruder. Liebe Schwester, lieber Bruder, nimmst du gerne die Last der anderen auf sich? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nun ein letztes, als sie jetzt in Rom ankam, da bereitete Gott dem Paulus auch noch eine Hilfe, indem er ihm die Haft erleichterte. Eine Verlegung im Gefängnis, das ist oft mit großen Strapazen verbunden. Ihr wisst ja zum großen Teil, dass ich in politischer Haft war. Und da gab es auch immer mal Verlegungen. Und manche Verlegung, die führte einen dann wirklich in ein Gefängnis, das war noch schlimmer wie das vorige. Ich kann mich erinnern, wie ich von Naumburg nach Halle verlegt wurde. Wir kamen zu über 30 Leuten in eine relativ kleine Zelle. Schlechte Luft, Schmutz und es war ganz schlimm, eine verlauste Bude. Und schon nach wenigen Stunden brach einer von uns zusammen mit einem Malariaanfall. Eine echte Dreckbude. Und dann wurden wir verlegt wieder nach Dessau. Und da war es genau umgekehrt. Wir wurden auf Sauberkeit gedrillt. Ich war noch sehr jung damals. Man wusste nie so genau, was kommt. In der römischen Zeit gab es für römische Bürger so etwas wie eine Art Ehrenhaft. Und das hat man dem Paulus jetzt so gegeben. Er kam nach Rom und dann wurde ihm, nachdem er von dem Offizier, der ihn von Caesarea aus geführt hat, nachdem der ihn jetzt den römischen Offizier übergeben hat, wurde ihm gesagt, er kann sich selbst eine Wohnung nehmen. Nur hat Gott ja vorgesorgt und er konnte sich ein Zimmer dort nehmen. Allerdings gab es ein Problem. Er musste immer mit einem Soldaten verbunden sein. Das heißt, er war angekettet an einen Menschen. Aber ansonsten hat er jede Freiheit. Er konnte Freunde empfangen, er konnte sich Zeit nehmen zum Beten, es war nicht dunkel. Er hatte eine gewisse Erleichterung. Und trotzdem, wir wissen nicht, wie lange Paulus dort in Rom war. Vielleicht einige Monate. Es ist schlimm, mit einem anderen zusammengekettet zu sein. Es wird aber nicht näher auf dieses Leiden des Paulus hingewiesen. Gottes Wort zeigt uns das Wichtigste. Es zeigt, Gott hat ihn geführt. Er hat den Weg geebnet bis nach Rom. Und jetzt war Paulus langsam am Ziel angekommen. Und dann war es ja auch eine Chance zur Mission. Mit jemandem, mit dem ich so zusammen angebunden bin, den kann ich von Jesus sagen. Und Paulus hat es doch erlebt, wie der Kerkermeister von Philippi zum Glauben kam. Und er hat es im Gefängnis erlebt wie Onesimus, ein Krimineller, würde man sagen, ein entlaufener Sklave, durch seinen Dienst zum Glauben kam. Auch wenn es manchmal schwer ist, die Situation kannst du nutzen für Jesus. Wenn es dich ins Krankenhaus verschlägt, wo du nicht gern hingehst, aber du kannst ein Zeugnis für Jesus sein. Ich denke an eine Schwester, die an Lungenkrebs gestorben ist. in ihrem letzten Jahr war sie immer wieder in Heidelberg in einem Krankenhaus, wo sehr viele nur noch tot rausgaben. Und sie sagte mir, ich habe im Leben nie so viel Chancen gehabt, Jesus zu bezeugen. Paulus hat das wahrgenommen. Und wenn Gott dich an so eine Stelle stellt, dann kannst du Zeugnis geben. Und vielleicht wird's dir einer mal in Ewigkeit danken. Gott hat Paulus den Weg bereitet, dort nach Rom. Und dort konnte er zum Segen werden. Auch wenn's manchmal schwierig war. Gott bringt zum Ziel. Wenn er mit dir in dieser Welt etwas vorhat, er bringt ans weltliche Ziel. Vor allen Dingen aber bringt er ans ewige Ziel. Ganz gleich, wie die Wegstrecke im Augenblick aussieht. Und so möchte ich zum Schluss noch ein paar Verse aus dem Römerbrief lesen, die das deutlich machen, dass uns nichts von Gott scheiden kann und dass wir zum Ziel kommen. Römer 8, Vers 35 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fertigkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in den allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Uns kann nichts scheiden von ihm. Darauf darfst du dich verlassen. Und er ebnet dir den Weg an die Plätze, wo er dich haben möchte, an die Plätze in dieser Welt und an das letzte wichtige Ziel, wo wir einst bei ihm ankommen dürfen. Amen. Lassen Sie uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir haben das jetzt über die Wochen gesehen, wie du den Apostel Paulus geführt hast. Durch schwere Zeiten und durch Zeiten, wo es ihm besser ging. Und zum Schluss kam er dorthin, wo er sich schon lange hinsehnte, nach Rom. Dorthin, wo du ihm neu zum Segen setzen konntest. Dort, wo er deine Nähe auch wieder erleben durfte. Hab Dank, dass du immer zum Ziel kommst. Und Herr, wenn wir so noch unterwegs sind, dann geht's uns manchmal aber auch schlecht. Und Paulus hat sich bestimmt auch manchmal schlecht gefühlt. Aber wenn wir uns schlecht fühlen, bist du doch da. Du hast doch gesagt, du willst uns tragen, wenn wir nicht mehr weiter können. Tragen, heben und erretten. Bitte lass uns in schweren Stunden deine Nähe fühlen und führe du uns durch die Zeit, auch wenn wir dich manchmal gar nicht fühlen, bis zum Ziel. Es ist gut, zu dir zu gehören. Hab Dank, dass wir das dürfen. Und du siehst jetzt, ob da jemand vielleicht sehr einsam ist und Sehnsucht auch hat nach den Glaubensgeschwistern, aber im Augenblick wenig Verbindung. Bitte stärke doch gerade auch diesen Menschen. Zeige uns immer wieder auch, wen wir mal anrufen sollten oder wen wir besuchen sollten. Auch in diesen schwierigen Zeiten, wo doch so starke Beschränkungen im Blick auf Besuche da sind, auch im Blick auf die Gottesdienste. Bitte hilf, dass wir auch Gemeinschaft miteinander halten können, dass wir uns von dir und durch dich stärken lassen können. Du begegnest uns doch in unserem Nächsten. Hab Dank dafür. Uns wäre jetzt noch so viel zu sagen. Alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, Herr Jesus, wollen wir deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun wünsche ich euch, liebe Geschwister, noch einen schönen Tag heute und viel Kraft und Gottes immer wieder erlebbare Fürsorge, dass euer Glaube gestärkt wird. Nächste Woche, so Gott will, wieder ab Donnerstag, ist dann noch einmal eine Bibelstunde über die Apostelgeschichte eingespeichert. Wer es einrichten kann, darf auch am Sonntag bei der Live-Übertragung des Gottesdienstes um 10:30 dabei sein. Wenn ihr das um diese Zeit nicht könnt, weil ihr vielleicht in eurer eigenen Gemeinde Gottesdienst habt, könnt ihr auch in den Tagen danach oder am Sonntagnachmittag euch entweder übers Internet oder über dieselbe Telefonnummer einklinken. Im Internet haben wir die Seite www.gemeinschaft-meckenheim.de. Dem Herrn befohlen.